Lob und Dank. Dies ist der Tag, den Gott uns wieder neu geschenkt hat. Heute werde ich ein Bibelstudium machen, ein Stück weit den Judasbrief betrachten. Ich habe im Judasbrief unheimlich viel gelernt diese Tage. So, und möchte ich einfach weitergeben. Mein Thema ist der unendliche, große, mächtige Gott. Und ich möchte gerade vom Judasbrief Gedanken mir über Gott machen. Judas hat, ja, der Bruder vom Herrn Jesus war es, also Jakobus und Judas, das waren Geschwister und der Herr Jesus. Und da wollen wir uns Gedanken machen, was uns die Botschaft dieses Judas war und was Jesus uns dadurch sagen möchte. Aber zuerst einmal, ich bete, lieber Heiland, du möchtest auch heute Mittag diesen Gottesdienst in deine Hände nehmen. Du möchtest all die Menschen, die uns zuhören, segnen, sie berühren und ihnen begegnen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist, auch jetzt in diesem Augenblick. Gelobt sei dein wunderbarer Name, Herr. Amen. Ich mache mir Gedanken über den großen Gott, den ewigen Gott, den bleibenden Gott. Und Gott ist ja etwas Gewaltiges. Wir können Gott nicht fassen. Der Kirchenvater Augustinus hat sich so viel Gedanken über Gott gemacht. Und wie kann ich Gott beschreiben? Und wie kann ich Gott schildern? Und dann geht er am Strand spazieren und denkt über Gott nach. Und dann sieht er einen kleinen Jungen, der hat ein Loch gegraben im Sand und rennt immer zum Wasser zurück und holt Wasser und schüttet in seinem Loch Wasser. Dann fragt er Augustinus, ja Junge, was machst du? Dann sagt er, ich versuche den Ozean auszuschöpfen und hier in mein Loch zu füllen. Also wir werden nicht fertig. Gott können wir nicht ausschöpfen, können wir auch nicht erschöpfen, betrachten. Er ist viel zu groß. Der unendliche, allgegenwärtige, allmächtige Gott. Ich behandle heute ein theologisches Thema. So, die Lehre über Gott. Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das werde ich hier diese Theologie betrachten. Diese Dreieinigkeit. Aber zuerst einmal eine Bibelstelle aus Offenbarung Kapitel 5 möchte ich lesen. Und da heißt es, und ich sah, Johannes ist ja in der Vision auf der Insel Patmos, und da heißt es, ich sah und sieh, ich hörte eine Stimme, viele Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal, viel tausendmal. Also, ja, die Leute konnten damals gar nicht so weit rechnen. Sie haben noch keinen Rechner gehabt und keinen Computer gehabt. Deshalb 10.000 mal noch und noch was. Viel tausendmal, also Milliarden Engel und so weiter, und die sprachen in großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde und unter der Erde und im Meer ist und alles darin, was lebt und so weiter, das darin hörte ich sagen, der auf dem Thron sitzt, der ist würdig zu nehmen, Lob, Preis, Dank, Ehre und ja, Gewalt in alle Ewigkeit. Das ist Gott, dieser unendliche Gott in Ewigkeit. In einer Kinderstunde haben wir mal uns Gedanken gemacht mit den Kindern, was ist eine Ewigkeit? Wie umschreiben wir den Kindern die Ewigkeit? Und dann kam eine Idee, hat jemand gesagt und sagt, das, die Ewigkeit ist sowas, wie irgendwo hoch im Norden, am Nordkap oder Nordpol ist ein Diamantenberg, und da kommt alle 1000 Jahre ein Vogel und wetzt seinen Schnabel, und wenn dieser Berg einmal abgetragen ist, dann ist es eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Was ist eine Ewigkeit? So was ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, und in der Bibel heißt es, alle Himmel können dich nicht fassen, Gott, du bist unendlich. Jedes Geschöpf im Universum preist und verherrlicht Gott und ist ein Abglanz des allmächtigen Gottes. Du musst irgendwo nur im Wald spazieren gehen, da wirst du auf Schritt und Tritt Gott begegnen. Du siehst einen Baum, da ist der Stamm, da ist die Krone und das sind die Wurzeln. Das ist die Dreieinigkeit, der Schlüssel. Oder wenn du morgens dein Frühstücksei frühstückst, genau das Gleiche. Da ist genau das Gleiche. Da ist Eigelb, Eischale und Eiweiß. Auch wieder Trinität. Und auch wir Menschen, wir bestehen aus dieser Trinität, Seele, Geist und Leib. Gott reflektiert sich überall in dieser Welt, in diesem Universum. Alle Himmel preisen dich, alle Himmel loben dich, alle Himmel verehren dich. Und alles verherrlicht diese Trinität. Da können Leute sagen, was sie wollen. Sie glauben das nicht. Das ist eine Erfindung der katholischen Kirche oder was weiß ich. Das ist keine Erfindung der katholischen Kirche, sondern eine Offenbarung des allmächtigen Gottes. Jesus sagt, als er seine Jünger ausschickt und sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da wird es den Leuten so plastisch erklärt und dann sagt er, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Gott wird verherrlicht. Die Offenbarung der Tora zum Beispiel, also des Alten Testamentes für die Juden, ereignet sich im 3. Monat des jüdischen Kalenders. Und dies ist so ein Gottes Absicht. Im 3. Monat, da vergeht sie erstmal ein Stück weit. Gott sieht man erst und Gott kennt man erst, wenn er da durchgegangen ist. Und die Tora besteht aus 3 Teilen, dem Pentateuch, die Propheten und die Schriften. Auch das ist so wichtig, dass wir wissen. Also auch da ist Gott verschlüsselt. Und sie haben Moses und die Propheten und lassen sie dieselben hören. So, das hat Jesus gesagt. Und als Gott sich den Moses erwählte, er war der Drittgeborene, das 3. Kind seiner Eltern, Miriam und Aaron, das waren die älteren Geschwister. In Johannes 15, Vers 26 lese ich hier, wenn ich beim Vater bin, sagt Jesus, will ich euch einen Helfer senden, denn von dem ich gesprochen habe, den Geist ist der Wahrheit und es vom Vater ausgehend und bezeugt, wer ich bin. Also, wer ist Gott? Ich habe sehr viel über Gott nachgedacht und habe festgestellt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht 3 Götter, wie manche Leute denken. Es gibt nur einen Gott, aber Gott erscheint uns als Vater, Gott erscheint uns als der Sohn und Gott erscheint uns als der Heilige Geist. Immer eine andere Verkleidung, eine andere Maske. Und wenn wir manchmal beten, da fragen wir uns immer wieder, wie soll ich jetzt beten? Soll ich zum Vater beten? Soll ich zum Sohn beten? Soll ich zum Heiligen Geist beten? Ich mache das ganz einfach. Ich sage Herr. Und das ist für mich alles inklusiv. Alles inklusiv. Durch den Heiligen Geist erfahren wir, wer Jesus ist. Der Vater wird den Heiligen Geist senden. Und dieser Geist wird sagen, wer ich, also Jesus, ist. Ohne den Heiligen Geist haben wir keine Ahnung von Jesus. Da kannst du die Bibel studieren. Kannst du Hebräisch, Lateinisch, Griechisch und was weiß ich, auch Deutsch lernen. Du wirst es nicht verstehen. Du brauchst den Heiligen Geist. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist gegeben und kann auch nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Der endliche Gott ist unendlich. Der endliche Gott ist unendlich. Es ist begrenzt. Jesus offenbart sich in Bethlehem als Baby. Stell dir mal so was vor. Der große, starke, mächtige Gott, durch den alles geschaffen ist. Ich denke nur Johannes 1, was dort heißt, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und. Und alles, was wir sehen, ist durch diesen einen geschaffen. Und er liegt in einer Krippe. Entwickelt sich im Bauch der Mutter Maria. Gott erschien schon den Patriarchen oder Jesus erschien den Patriarchen. Und Jesus sagt einmal, du, hör mal, ich war noch bevor Abraham war. Ja, wie bitte, du bist nicht über 40 Jahre und du wirst schon Abraham gesehen haben? Doch. Alles Gott, weil Gott unendlich ist, weil Jesus unendlich ist. So, bei Gott ist keine Veränderung. Und deshalb, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und morgen und in der Ewigkeit, immer derselbe. Der Heilige Geist ist immer derselbe. Der Vater ist immer derselbe. Gott ist der Daseinende Gott. Das, was er gerade ist. Ja, wie er gerade gebraucht wird. Und Gott erschien auch den Patriarchen, also der dreieinige Gott. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Also Abraham, Isaak und Jakob, auch da ist eine Trinität. Nur Dumme verstehen es nicht und denken, ja, die Christen bilden sich was ein, die katholische Kirche hat es erfunden oder die Kirchenväter haben das erfunden. Nein, die haben das nur aufgearbeitet, den Leuten verständlich gemacht. Wir können Gott nicht fassen. Alle Himmel können dich nicht fassen. Überall in der Natur hat sich Gott verkleidet, sich versteckt, sich manifestiert in jedem Menschen, Seele, Geist und Leib. Beides gehört dazu. In dem kürzesten Brief der Bibel, also des Neuen Testaments, ist so viel von der Dreieinigkeit, von dieser Theologie und so weiter. Dieser Judas, das beschreibt es so fein und so, ja, ich werde einige solcher Begriffe nehmen, was der Judas verwendet in seiner Trilogie. Er verwendet immer diesen Dreiklang. Ja, aus einzelnen Worten macht er gleich eine Botschaft. Eigentlich, dieser Judasbrief soll ja nur ein Traktat werden. Und ist auch ein Traktat. Eines der kürzesten Briefe, aber voller Sprengstoff, voller Dynamit. Und er verwendet immer wieder einfache Sätze, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und eigentlich wollte der Judas ganz was anderes schreiben. Er wollte ja etwas vom Herrn Jesus schreiben und dergleichen. Aber der Heilige Geist hat diesen Brief übernommen und gesagt, ja, schreib mal. Mal komm und dann schreib das und das und das. Ja, manchmal diktiert Gott uns und steuert Gott uns. Ich denke nur an den Apostel Paulus, der sagte ganz großmundig, ich vermag alles. Und dann hat der liebe Gott gesagt, oder der Heilige Geist, ja Paulus, was schnatterst du da? Ich vermag alles. Ja, aber Herr, ich habe schon geschrieben, Pergament ist teuer. Und war damals auch sehr teuer. Das Papier war damals sehr teuer oder noch nicht erfunden. Und dann sagt der Heilige Geist, mach ein Komma und schreibt durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Nur nebenbei. Judas hat hier 12 Dreiteiler in seinem Brief verschlüsselt und weitergegeben. In der ersten Trilogie, da geht es um Judas, um Jesus und Jakobus. Das sind ja Geschwister. Ich muss vorstellen, Jesus, Judas und Jakobus. Und ich grüße euch und so weiter, grüßt ihr und begrüßt ihr, ja, die Geschwister als leibliche Geschwister Jesu oder als Freunde Jesu. Als, guck mal, Judas und Jakobus haben so viel von Jesus gewusst. Sie sind miteinander aufgewachsen, miteinander im Sandkasten gespielt. Jesus war nur der Ältere. Jesus hat noch mindestens 5 Geschwister gehabt und 2 Schwestern. Die sind uns in der Bibel überliefert und erwähnt. Das waren nicht Stiefschwestern oder Kinder von Josef, die dann Josef in der Ehe mitgebracht hätte. Nein, das waren seine Geschwister von Mutter Maria. Nur nebenbei. Aber Jesus war der Erste, der Älteste und so weiter. Und Judas, Jesus und Jakobus. Ich muss vorstellen, der gibt etwas von Jesus weiter, wie er Jesus kennengelernt hat. Leider haben wir von der Zeit von 18 Jahren also keinen Bericht über Jesus, was hat Jesus gemacht. Da ist nur das Thomas-Evangelium. Dort wird erzählt, dass Jesus im Sandkasten gespielt hat und aus Lehm Vögel gemacht hat. Und dann wollten die Kinder von Nazareth die Bilder, diese Figuren zerstören. Hat in die Hände geklatscht und die Vögel sind davongeflogen, diese Lehmvögel. Das klingt vielleicht wie Märchen. Aber wo Jesus ist, ist das Leben auch märchenhaft. Fantastisch, unfassbar. Ja, und manche Leute verstehen nicht, die Christen, die fantasieren ein übernatürliches Leben. Ja, Judas nimmt Jesus in der Mitte von, also ich Judas, Jesus und der Jakobus. Wir sind eine Trinität. Wir haben miteinander so viel gemacht, so viel unternommen, so viel erlebt. Also ich kann was berichten. Und jetzt versucht er in Kurzform, in Telegrammstil, immer Stück für Stück da wiederzugeben. Judas, der Bruder Jesu, bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi. Hör mal zu. Die Verwandtschaft, diese geistliche Bruderschaft, die arbeitet er auf als Knecht Jesu Christi. Judas will ein Mensch sein, mit Leib und Leben, mit seiner ganzen Kraft, mit seinen Leistungsfähigkeiten. Er gehört hier zu der Familie Jesu. Und wir sind auch ein Teil der Familie Jesu. Wir sind Knechte und Mägde des Herrn. Ganz einfach. Diese geistliche Bruderschaft, diese leibliche Verwandtschaft. Auch wenn der Herr Jesus ja vom Heiligen Geist gezeugt ist, Maria, und ja, sie hat ihr Blut Jesus mitgegeben, auch dem Judas und dem Jakobus. Auch diese waren durchdrungen von der Mutter Maria. Und das war eine sehr gesegnete Frau, diese Mutter Maria. Also ich bin begeistert von ihr. Und Jesus ist der gesalbte König von Gott und er ist ein Priester und Prophet. Er ist Priester, König und Prophet, auch wieder eine Trinität, auch wieder eine Dreiheit. Judas bedeutet eigentlich übersetzt richtig Lobpreis, Juda und so weiter, der Lobpreis. Und er beginnt mit einem Lobpreis, begrüßt in seinem Brief die Gemeinde, die Empfänger in diesem Traktat, beginnt mit dem Lobpreis des Herrn. Die Herrlichkeit, die Majestät und die Macht Gottes und die Gewalt Gottes sei in alle Ewigkeit. Amen. Wir müssen gar nicht so viel reden im Vater unser am Schluss. Und dein ist die Macht und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Basta. Brauchen wir nicht so viel. Weißt du, wir müssen nur Gott proklamieren. Er proklamiert den Herrn, diesen unendlichen, ewigen Gott. Eine ganz gewaltige Aussage. Du allmächtiger Gott, du bist herrlich, du bist mächtig, du bist gewaltig. Vers 25 lese ich da hier im Judasbrief. Ist ja nur ein Kapitel, gar nicht viel. Kannst mal so nebenbei durchlesen, irgendwann. Diese Trilogie. Dein ist die Macht, die Gewalt und die Herrlichkeit. Also ich, wenn ich von Gott denke, ich denke, Gott, du bist kein Zwerg. Du bist nicht irgendwie eine Zelle, sondern du bist mächtig, gewaltig und stark und unfassbar. Mein Gehirn kann dich nicht ausschöpfen und dich verstehen. Ist genauso, als wie dieser Bub da den Ozean ausschöpfen möchte in sein Loch. Unmöglich. Die zweite Theologie, was ich hier finde, diesen Dreiklang, ist, wir sind im Vers 1, wir sind berufen, wir sind geliebt und wir sind bewahrt. So kurz. Weißt du, du musst keine Romane erzählen und keine Vorträge halten. Wir sind berufen, wir sind geliebt und wir werden bewahrt. Das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und die erste Wendung ist, was uns Judas hier weiterbringt. Wir sind berufen. Wir sind berufen vor Grundlegung der Welt. Hat es dich noch nicht gegeben, mich nicht gegeben, hat uns noch niemand gegeben, hat Gott uns schon erwählt, hat eine Liste gemacht, To-Do-Liste, das und das wird kommen, zu der und der Zeit, wer auch immer. Wir sind berufen und es bezieht sich auf unsere Vergangenheit, was da war. Wir sind berufen und stell dir vor, dein Leben ist von Gott bestimmt von Anfang an. Ob du Höhen durchmachst, Tiefen durchmachst, wie deine Lebensskala aussieht, dein Diagramm, wir sind von Gott berufen. Die zweite Wendung, was ich hier sehe, ist, wir sind geliebt. Halleluja, wir sind Gottes Lieblinge. Ich möchte hier einfach den Judas dir so schmackhaft machen, den Bruder Jesu. Wir sind geliebt und das bezieht sich auf die Gegenwart. Wir sind berufen, das ist Vergangenheit. Wir sind geliebt, das ist die Gegenwart. Und die dritte Wendung, was hier im Judasbrief kommt, wir werden bewahrt für die Ewigkeit, für die Unendlichkeit, für das Jenseits. Wir werden bewahrt. Das betrifft die Zukunft. Also, das, in unserer Erlösung ist alles drin. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Halleluja. Gott ist der Rufer, der uns beruft, der uns erwählt. Es sind nicht die Menschen, die dich berufen. Du sollst das und das werden. Nein, mich hat noch kein Mensch berufen. Gewiss, die können sagen, wir brauchen hier einen Pastor oder wir brauchen einen Prediger. Könntest du heute für uns predigen? Das ist auch eine Berufung, aber mich hat Gott berufen. Und es ist so wichtig, dass du weißt, Gott hat mich berufen. Da kann dich niemand ablehnen, da kann dich niemand den Dienst verweigern. Egal, was du machst, ich werde morgen eine ganz tolle Geschichte euch erzählen. Aber über jemanden, der einfach Gott gedient hat und tausenden Menschen ein Segen gewesen ist. In Australien, ein alter Bruder. Ein alter Mensch, der eigentlich gar nicht wusste, was er tut. Und oft ist so, wir wissen oft nicht, was wir tun, aber wir dienen Gott treu. Ich denke nur an unseren alten Bruno Bese, der hat Gott gedient an seinem Platz. Der stand jedes Mal auf dem Alexanderplatz vor dem Kaufhof und hat Traktate verteilt, bis er nicht mehr konnte mit 94, 95 Jahren. Und jeden Samstag war er draußen und hat missioniert. Und oft, wir wissen nicht, was wir tun, aber ich werde euch eine Geschichte erzählen. Morgen kommt zum Gottesdienst oder hört die Predigt im Internet. Wir sind berufen, wir sind von Gott geliebt und wir sind von Gott bewahrt. Und wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dann dürfen wir die Arbeit Gott abgegeben. Gott hat uns berufen und wir folgen seinem Ruf. Wir folgen seinem Auftrag. Er hat uns gesagt, mach das und dann tut er, lieber Bruder, das. Ja, Tag ein, Tag aus. Niemand konnte ihn abhalten. Als seine Frau starb, da kam er zu mir, hat mich auf dem Breitscheidplatz kennengelernt, als ich dort gepredigt habe. Er hat gesagt, Pastor, dürfte ich mich dir anschließen? Das war so lieb und so nett. Dieser Mann mit über 80 Jahre. Nein, der war vielleicht so 75 bis 80, so in dieser Zeitspanne. Darf ich mich dir anschließen? Meine Frau ist tot. Früher habe ich mit meiner Gerda in den Hinterhöfen hier in Berlin gesungen, in den Kiez, mit meiner Gitarre, oder die Gerda, der Bench oder Gitarre oder die Laute, was das war, gespielt. Und wir haben beide gesungen und ich habe dann großes Zeugnis gegeben. So Kiez singen, verstehst du? Das hat er gemacht und jetzt ist die Gerda nicht mehr da. Darf ich mich dir anschließen? Weißt du, Gott ist, wie die Menschen führt und zusammenbringt. Der eine geht und dann kommt der andere noch und sagt, ja, ich will mit dir mitarbeiten. Und er war ganz treuer Mitarbeiter, ganz treuer Beter. Und jeder hat eine andere Funktion in seinem Dienst. Der Ruf Gottes ist eine herzliche Einladung. Ja, kommt her zu meinem Hochzeitsfest, sagt der Herr. Ihr seid alle eingeladen. Der Eingeladene ist erwünscht, er ist willkommen. Du bist willkommen, wir sind berufen. Wir sind berufen. Du bist willkommen. Na, ich habe kein Recht. Ich bin nicht evangelisch, katholisch oder was weiß ich. Ich bin nicht getauft. Ich bin das nicht. Ich bin kein Jude. Ich bin ein Heide. Ich bin noch nicht mal beschnitten. Ja, du bist eingeladen. Und Gott fragt nicht, bist du würdig oder unwürdig? Der Heiland liebt gerade die Unwürdigen. Er nimmt die Sünde an. So steht es in meiner Bibel. Und das hat die Pharisäer furchtbar geärgert. Dieser nimmt die Sünde an. Guck mal, wo der immer sich rumtreibt. Der ist da, wo was zu essen gibt, der ist auf jeder Party, und Jesus nimmt die Sünder an, die Zöllner, die Ehebrecher, die Menschen, die unwürdig waren, die hat der Herr Jesus angenommen, das macht er immer noch, und Jesus beruft die Menschen aus dem Nichts. Da nichts und da nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. So einfach geht es. Das Motiv für diese Einladung ist seine bedingungslose Liebe. Wir sind Geliebte Gottes. Ob wir das verstehen oder nicht, ist mir wurscht heute. Aber ich möchte sagen, du bist bedingungslos geliebt. Ja, ich muss mich noch verbessern. Nein, komm zum Heiland, so wie du bist. Spurgeon erzählt eine Geschichte. Es ist in London, ja, um die vorletztes Jahrhundert. Und da ist ein Maler, der geht durch die Straßen und er sucht so ein paar so Typen, die er malen könnte. Und da findet er einen Penner auf der Straße, verkommen, vergammelt, ja, zerlumpt. Und er sagt, könnten Sie zu mir morgen ins Atelier kommen, ich möchte Sie malen. Und weißt du, was der gute Mann macht? Der geht im Haus, leiht sich dann einen Zylinder, leiht sich dann einen Frack und dann kommt er und sagt, und dann macht er die Tür auf, wer sind Sie, was wollen Sie? Ja, Sie haben mich gestern bestellt, ich soll zu Ihnen zum Malen kommen. Hat er gesagt, nein, nicht so. Ich wollte Sie so zerlumpt und so verkommen und so abgewirtschaftet. So wollte ich Sie malen. Und auch der Heiland, er will uns nicht als fromme Pharisäer malen. Nein, er möchte uns wie Lumpen, wie Verbrecher, wie, ja, unter allen Würden. Leute einfach so präsentieren dem Vater, Vater, guck mal, das ist eine Perle, die ich jetzt gewonnen habe in dieser dunklen, finsteren Welt hier auf dieser Erde. Wir sind bedingungslos geliebt. Und merkt ihr, auch wenn du fühlst, meine Mutter wollte nicht, mein Vater wollte nicht, meine Geschwister wollten nicht, aber Gott wollte dich, Halleluja. Ist das nicht schön? Die Liebe zeigt sich hier in der Vergangenheit, wie Gott seinen Sohn gegeben hat, seinen Sohn geopfert hat. Und das alles erzählt dieser Judas hier in seiner Theologie. Wir sind von Gott geliebt, bedingungslos. Alle, die zu mir kommen, egal was du bist, welche Hautfarbe du hast, bei Gott spielt das keine Rolle. Zurzeit haben wir so viel Theater mit dem Rassismus. Ich halte nichts von diesem Rassismus. In aller Liebe, Gott hat den Rassismus gemacht. Gott hat Schwarze gemacht, Gott hat Gelbe gemacht, Gott hat Weiße gemacht und Gott hat Blasse gemacht und Gott hat Braune gemacht. Ja, ich habe mal einen Bruder aus Indonesien bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat gepredigt. Aber weißt du, wenn man so predigt, man muss zuerst mal eine kleine Einleitung haben. Und er sagt, weißt du, als der liebe Gott Menschen gemacht hat, hat er die Farbigen gemacht, hat er in den Ofen geschoben und wollte sie brennen und die waren zu lang drin, hat er sie erschreckt, okay, um Himmels Willen. Nein, so verbrannt sollen sie nicht sein. Dann hat er den Ofen ein bisschen niedriger gestellt, den nächsten Menschen, den er gemacht hat, wieder in den Ofen gesteckt, zu früh rausgeholt, da sind wir blasser geworden. Oh, aber wir Indonesier, hat er gesagt, wir haben diese richtige Färbung. Gott hat die Rassen gemacht, in aller Liebe. Die Rassen, die von nur abstammen, die meisten Leute kapieren das, die meisten Leute diskutieren, die denken, wir machen Rassismus. Nein, die Rassen sind durch Gottes Werk und durch Gottes Geschäft oder Befehl entstanden. Die einen werden da wohnen. Gott legt die Grenzen für die Völker fest. Die einen wohnen in der Türkei, die anderen hier in Britannien, die anderen wohnen in Israel. Ja. Und Gott hat gerade das Volk Israel, die Juden gewählt, die mittendrin in Kanaan leben. Verstehst du? Dort hat er sie hin platziert. Dort hat er seinen Sohn geschickt, nach Kanaan. Da müssen die Europäer vorbeigehen, da müssen die Asiaten vorbeiziehen, da müssen die Afrikaner vorbeiziehen. Verstehst du? So Schnittpunkt der Völker, der Nationen. Dort hat Gott sein Volk Israel platziert. Gott bestimmt es, wie weit die Grenzen gehen und was auch immer ist. Aber wir sind bedingungslos geliebt. Du glaubst gar nicht, wie schön die Menschen sind. Egal welche Farbe. Ich habe ja 3-4 Wochen mal in England, vor allem unter meinen farbigen Geschwistern aus Westindien, Barbados missioniert. Und die erste Zeit, verstehst du, ich war nicht so wie die farbigen Geschwister, sind in die Hände geklatscht, stundenlang dann im Chorus gesungen, verstehst du, ich bin verliebt und bin verliebt und bin noch mehr verliebt in Jesus Christus. Die haben gesungen und geschunkelt und die haben nicht mehr aufgehört. So, und ich stand da, ich war der Prediger auf dieser Konferenz bei denen und ich habe zwar auch in die Hände geklatscht, aber nicht so wie die, verstehst du, nicht so wie die. Dann zieht jemand den Pastor, der die Einleitung macht und sagt, ist der überhaupt bekehrt? Ob ich überhaupt bekehrt bin, verstehst du? Weil ich nicht so rumgemacht habe und dergleichen. Aber nach 3 Wochen habe ich nicht mehr gewusst, bin ich weiß oder bin ich schwarz? Nicht mal gewusst. Ja, weißt, wir sind eins durch das Blut Jesu Christi, wir sind eine Familie. Bei dem farbigen Bruder ist das Blut rot und bei mir ist das Blut rot. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich weiß, das Blut ist rot. Und wir haben die gleiche Blutsgruppe, Geschwister. Die gleiche Blutsgruppe. Wir sind Geliebte Gottes. Preis dem Herrn. Die Schönheit Gottes. Wenn du in den verschiedensten Kulturen bist, da denkst du, Gott ist so vielschichtig, so vielseitig. Er liebt so die Rassen und am Ende wird es Rassen geben. Jedes Volk, jede Sprache, jede Nation und so weiter. Sie werden Gott loben. Habe ich ja gerade gelesen im Text. So, er ist der Vater, der liebt uns grenzenlos und es heißt geliebt von Gott. Weißt du, beachte diese Formulierung. Geliebt in Gott sind wir. Nicht mehr nur von Gott, sondern wir sind in Gott geliebt. Jesus in mir, der Heilige Geist in mir. Ich bin in Gott geliebt. Wir sind in Gott geliebt. Das ist, was der Judas hier zum Ausdruck in diesem kleinen Traktat, was er da schreibt. Durch diese Formulierung, da kommt unsere Beziehungsart, wie wir zu Gott stehen. Wir sind in Gott geliebt. Nicht von Gott geliebt. Das würden wir gerne, dass wir von Gott geliebt sind. Nein, wir sind in Gott geliebt, weil Gott in uns ist und wir in Gott sind. Und da gibt es keinen Unterschied. Und wenn ich in Gott bin, das ist vollkommen egal. Wenn du hier im Buch irgendwo bist, dann ist es egal, wo das Buch ist. Ob es jetzt in Afrika ist, in Amerika ist oder in Deutschland ist. Du bist in diesem Buch. Du bist von Gott in Gott. Ja, geliebt. Und dann die Steigerung. Geliebt vom Vater. Und es ist so wichtig zu wissen, ich bin von meinem himmlischen Vater geliebt, nicht von meinem Vater Josef oder wie der auch immer heißen mag. Verstehst du? Ich bin von Gott geliebt und ich bin in Gott geliebt, weil Gott mich auf mich abgesehen hat. Er hat mich abonniert. Und das ist die beste Vaterschaft, die es gibt, die es überhaupt möglich ist. Vielleicht hast du keinen Vater gehabt. Viele Menschen haben keinen Vater gehabt und wissen nicht einmal, wie ihr Vater war. Und viele haben vielleicht einen komischen Vater gehabt, einen Süfke, einen arbeitslosen, einen faulen Menschen. Verstehst? Und du schämst dich vielleicht an deinem Vater, aber an Gott brauchst du dich nicht schämen. Gott ist ein guter Vater für alles, was da heißt, Kinder auf Erden. Jedes Gotteskind sagt, Papa, aber lieber Vater, der ist von Gott geliebt, das ist sein Vater. Und du kannst natürlich streiten. Ja, was ich weiß von meinen Geschwistern, wir waren 8 Kinder. Und dann, das ist dein Vater. Aber das ist auch mein Vater. Mein Vater ist auch dein Vater. Verstehst du das Geheimnis des Glaubens? Natürlich ist das was Größtes, Großes und Großartiges und das Größte überhaupt, was ein Mensch sagen kann. Gott ist mein Vater. Unser Vater. Unser Vater, der du im Himmel bist. Unser Vater. Du bist mein Vater. Und das ist das höchste der Gefühle, was sich ein Mensch erreichen kann, Gott als Vater zu haben. Diese göttliche Vaterliebe, das erfahrt man tagtäglich, wenn wir als Glaubende leben. Vater, ich danke dir für heute Morgen, ich danke dir für heute Mittag, ich danke dir für heute Abend. Vater, ich danke dir. Dieser Schöpfergott, dieser kindliche Glaube, lass dir diesen kindlichen Glauben nicht nehmen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Dass du neue Schuhe brauchst, neue Klamotten brauchst, dass du neue Wohnung brauchst, dass du vielleicht das und jenes brauchst. Der Vater im Himmel weiß, macht euch keine Sorgen. Was mich begeistert hat, als ich in die Pfingstbewegung kam, ich war sehr frustriert durch das alles, was ich in meiner Gemeinde erlebt. Und man erlebt vielfach Negatives in der Gemeinde, damit Gott uns korrigieren kann, damit Gott uns wieder auf die richtige Spur bringt. Und dann komme ich rein in die Versammlung, da sind 2 ältere Menschen, die singen da, ein älterer Mann und eine ältere Frau, die singen da auf der Laute, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und die sind durch, und weil ich noch reinkomme, die dachten noch eine Zugabe dazu, und Mutti, lass nochmal singen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Habe gedacht, aber bei denen sieht es gar nicht so aus, dass ihr Vater Millionär wäre. Aber die waren so happy. Das war dieser Bruder, der später habe ich den kennengelernt, Bruder Sabo und so weiter. Der war ein Eisenbahner, arbeitslos geworden und vieles andere mehr. Er ging durch viele Tiefen, aber er kann singen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Gott gehört alles Silber, alles Gold. Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Er ist mein Vater, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Und Gott hat alles als Vater geplant in unserem Leben. Lass uns darüber nachdenken. Gott ist ein Vater, er ist mein Vater, unser Vater. Ich gehöre zur Familie Gottes. Das will der Judas hier sagen. Diesen unendlichen Gott. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich gehöre der besten Familie der Welt überhaupt an. Nicht Rockefellers oder was weiß ich, diese ganzen Millionäre und Milliardäre. Ja, ich gehöre dem himmlischen Vater. Sein ist Gold. Und sein sind die Schätze dieser Welt. Gott muss nur sagen, und die Leute fliegen weg von diesem Planeten. Ja. Und die dritte Wendung ist hier, was wir vom Judas hier lesen. Ja, er wird uns bewahren. Er wird uns durchbringen. Mein Vater bringt mich durch, auch wenn ich versage. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Verstehst du, der Vater so großzügig zu dem verlorenen Jungen? Dein Gott ist ein großzügiger Gott. Er ist nicht kleinkariert, er ist nicht spießbürgerlich, er ist nicht katholisch, evangelisch oder freikirchlich. Nein, er hat mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Manche Leute regen sich so auf, weil sie Gott nicht richtig kennen. Die denken, Gott ist der Kirchengott, der Papst oder irgendein Bischof oder ein Pastor. Nein, mein Vater, er wird euch bewahren. Das berufene, geliebte Kind des Vater Gottes und so weiter, der wird durchgebracht durch seine Fürsorge tagtäglich. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Dieser Vater bewahrt und beschützt uns, bewacht uns, wartet uns, empfängt uns. Ja, wir sind bei ihm rundum abgesichert und versorgt. Wir werden bestens bedient. Ich komme nach Hause, bring das beste Kleid, schlachte das Mastkalb. Wo ist der Ring hier? Ha? Und so weiter. Und ich werde schon eingekleidet. Und der andere Junge, der kommt gar nicht mit. Was ist mit dem? Der Papa gibt ihm alles und mir nichts. Und dann sagt der Vater, Junge, das was mein ist, ist auch dein. Und das ist, was viele Christen nicht gelernt haben. Die denken, Gott ist nur, ja, er liebt nur ein paar Exklusive. Nein, nein, Gott liebt die, die sich bedienen, die sich wissen, wie man bedient. Vater, gib mir mein Erbe. Der Garant dieses Dreiteilers ist kein anderer als Jesus Christus. Wie sollte Gott in ihm, in Jesus, uns nicht alles schenken? In ihm sind alle Verheißungen eingeschlossen. Und ich habe euch gesagt, Jesus ist eine andere Verkleidung für Gott. Gott Vater, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ihr seid in meine Hände gezeichnet und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das gilt für Gott und das gilt für Jesus. Die dritte Trilogie hier im Judasbrief ist, da sind die Vers 2, die Stichworte Barmherzigkeit, Liebe und Friede. Barmherzigkeit sind Begriffe, dass wir heutzutage gar nicht mehr viel anfangen können. Wir erleben so viel Unbarmherziges, so viel Kaltherziges, so viel Liebloses, so viel Ungerechtes. Und im zweiten Vers schreibt der Judas hier, das sind nicht nur antike Grußformeln, so Barmherzigkeit, Liebe und Friede. Und dann ist es in Ordnung. Barmherzigkeit ist eines der großartigsten Wörter der Bibel überhaupt. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Ich staune diese nie zu begreifende Liebe, die in Christus ist. In fast allen Fällen bezieht sich Barmherzigkeit auf Gott, auf sein Handeln. Und Gott sei mir Sünder gnädig. Und er ging gerechtfertigt aus dem Tempel raus. Ohne Gottes Barmherzigkeit ist menschliche Barmherzigkeit überhaupt nicht möglich. Wenn du nicht die Barmherzigkeit Gottes erlebst, kannst du gar nicht die Barmherzigkeit weitergeben. Weiß nicht mal, was das ist überhaupt, wie man das buchstabiert. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist auch wieder auf den Heiligen Geist gemünzt. Auf dieses andere Bild. Das Vaterherz Gottes ist voller Erbarmen. Versteht das, was es ist? Ja, wir leben aus der Gnade Gottes. Jeder Einzelne ist ein Gnadenkind. Die vierte Trilogie oder Dreiklang ist Geliebte, Geliebte, Geliebte. Dreimal betont Judas hier Geliebte, Geliebte, Geliebte in Vers 3, Vers 17 und Vers 20. In diesem kurzen Brief, du bist geliebt. Verstehst, Gott macht eine Liebeserklärung an uns Menschen. Ich liebe dich, du bist geliebt. Auch wenn dich niemand mag, auch wenn dich niemand versteht hier. Und immer wieder, Geliebte, Geliebte, Geliebte. Versteh das, was du bist heute in den Augen Gottes. Nicht, was du in den Augen der Menschen bist. Oder in den Augen der Gesellschaft. Oder in den Augen der Kirche. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte, eine Geliebte. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin ein Geliebter. Geliebter von Vater, Geliebter vom Sohn, Geliebter vom Heiligen Geist, deshalb dieses dreifach Geliebter, Geliebter vom Vater, Geliebter von Jesus. Und er hat seine Jünger bis zum Schluss geliebt, heißt es einmal. Auch den Verräter Judas, den gibt er sogar noch Kuss und sagt, mein Freund, wie bist du zu mir hierher gekommen? Und der Heilige Geist, ist auch derjenige, der uns zur Liebe führt. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen, und zwar in der Liebe Gottes. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, dass wir besonnen sind, dass wir kühn sind, dass wir munter sind, dass wir frisch und frech auch manchmal sind. Das ist auch die Liebe. Geliebte, Geliebte, Geliebte. Die Gläubigen werden immer wieder in der Bibel als Geliebte angesprochen. Geliebte vom Vater, Geliebte vom Sohn, Geliebte vom Heiligen Geist. Du bist ein Geliebter, ein Liebling Gottes. Wenn du das richtig verstehst, wirst du dich ganz anders definieren, wirst dich ganz anders erklären, wirst dich ganz anders beschreiben. Ich bin ein Geliebter. Nicht, dass du in was dich verliebt hast. Nein, Gott hat sich in dich verliebt und vernarrt. Du bist ein Günstling Gottes, ein Freund Gottes, ein Favorit Gottes. Was bist du noch alles, verstehst? Weißt du, was du wirklich bist und was das heißt? Ich bin ein Geliebter. Ich stehe bei Gott auf den ersten Platz. Wenn er morgens aufsteht, wie geht's meinem Matutis? Was macht er? Und so weiter. Noch bevor ich aufstehe, steht er schon auf und sagt, wie geht's dem? Wir sind Geliebte. Gott spricht uns an als Geliebte. Ist das nicht toll? Ist das nicht großartig? Das ist doch spitze. Ich bin ein Geliebter. Halleluja, preis Gott. Die fünfte Theologie, was wir hier haben im Vers 3. Ja, wir werden ermahnt hier und so weiter. Da heißt es schreiben, ermahnen und kämpfen. Das sind diese Stichworte. Ich nehme immer aus den Versen die Stichworte raus und so weiter. Wir sind angeschrieben. Halleluja. Ich schreibe euch ihr und dann ihr Jünglinge, ihr Väter, ihr Mütter in Christus, ihr voll Gottes, ihr meine Gemeinde, meine Geliebten. Das ist schreiben. Wir werden ermahnt, ermutigt. Ermahnt ist nicht nur, pass auf, Polizei spielen. Nein. Wir werden ermahnt, bleib treu, gib dich nicht auf, du bist ein Geliebter Gottes. Und das dritte Stichwort, was hier im Vers 3 ist, ist kämpfen. Judas erlaubt dem Heiligen Geist, dass er sein Konzept hier endet von hier, beginnt etwas ganz anderes, was er gar nicht schreiben wollte. Ab jetzt ermahnt uns, ich schreibe euch, ihr Lieben, meine geliebten Kinder Gottes, mein Volk Gottes, meine Gemeinde. Er will was anderes schreiben, aber er sagt das, was der Heilige Geist sagen will. Weißt du, manchmal kann man sich vorbereiten, so viel man will, und man fängt irgendwo an, man fliegt und landet ganz woanders, gar nicht, wo man gar nicht wollte. Verstehst du, mir geht es so oft in meinem Dienst. Judas sah sich genötigt, seinen Blickwinkel auf etwas ganz anderes zu lenken. Ja, er sollte ein Traktat werden für die Christen und so weiter. Und jetzt zeigt der Heilige Geist, ja, wir werden umgelenkt, umgesteuert. Wir werden umdirigiert. Ja, wir sollen den Glauben erfassen, den Glauben behalten, das, was wir sind, und nicht aufgeben, auch uns nicht ausreden zu lassen, egal von wem auch immer. Ich weiß, mein Erlöser lebt, Halleluja. Wir sollen für den Glauben, der uns übertragen und anvertraut worden ist, kämpfen. Wir werden hier motiviert. Das muss ich jetzt tun, sagt der Judas, dann er sieht, was in der Gemeinde los ist, was in der Christenheit damals los war. Lauheit und Trägheit, die erste Liebe erkaltet. Und die erste Liebe ist, dass wir Gott über alles lieben in der Welt. Und er uns, dass wir in Gott geliebt sind. Halleluja. Und zum Schluss wurde dann der Zweck nochmals des Briefes betont und so weiter. Die Christen sollen ermahnt werden. Bleibt auf die Fundamente des Glaubens stehen. Das, was ihr empfangen habt, das, was ihr erlebt habt, das, was mit euch passiert ist, da baut weiter auf. Und wir haben ganz stabile Fundamente. Und da heißt es, kämpft für den Glauben, der ein für alle Mal überliefert wurde, den Heiligen. Lasst es euch nicht bewegen von den ganzen Quatschköpfen, von den ganzen Theologen, die irgendwas erklären wollen, von den ganzen Philosophen, die die Welt erklären wollen. Bleibt fest, bleibt unerschütterlich. Das geht natürlich auch die anderen Brüder, die anderen Apostel, wenn die schreiben, machen auch Paulus, der führt das ganz richtig romantisch auf. Aus, wenn ich nur an Paulus denke, wenn ihr den Römerbrief schreibt, da geht ein Satz über zwei Kapitel. Verstehst du? Und, weißt du, der Paulus war so langatmiger Theologe. In aller Liebe. Judas war ganz einfach. Ganz einfach. Die sechste Theologie hier der Vers 4, lese ich weiter. Lasst euch nicht einfangen durch nichts und gar nichts. Weder durch Gottlosigkeit, noch durch Schamlosigkeit, noch dass ihr die Person Jesu leugnet oder diese Person Jesus euch nehmen und rauben lässt. Bleibt fest. Und hier werden dreifach Menschen beschrieben, von denen Judas hier warnt. Leute, die in die Gemeinde eingedrungen sind, weißt du, in unserem Volk Gottes und zu uns kommen und durch die Medien und so weiter, durchs Internet kommen so viele Leute, die erzählen und verzapfen irgendetwas und die verwirren die Leute. Wisse, an wem du glaubst. Und sei überzeugt, das ist mein Glaube. Ich habe Gott entdeckt, ich habe Gott gefunden. Und Judas beschreibt hier, lasst euch nicht von dieser Gottlosigkeit abschnabeln von Herrn. Gottlosigkeit ist nicht nur, dass du nicht mehr in die Kirche gehst, dass du keine Religion hast, dass du nicht mehr Glauben hast. Nein, Gottlosigkeit ist, Gott hat in meinem Leben nichts zu sagen. Das ist pure Gottlosigkeit. Da hat bei mir nichts zu melden. Und so viele Menschen leben als Christen, geben sich als Christen aus, schimpfen sich als Christen, aber Gott hat in ihrem Leben nichts zu sagen. Er kann sie nicht korrigieren. Und da geht hier der Frage nach, wie kommt ein Mensch in die Gemeinde, ins Reich Gottes? Und leider, Judas beschreibt es, sie sind auf unbiblische Art und Weise in das Reich Gottes gekommen. Viele Menschen haben sich dort eingeschlichen, so wie es in der Geschichte vom hochzeitlichen Kleid. Da ist die Hochzeit, findet statt, und dann kommt der Herr, die Gäste zu besehen, und dann sieht er einen in seinem geschneiderten Maßanzug und sagt, Freund, wie bist du reingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Ja, aber dieser Zweireiher, oh Meister, das hat mir so viel Geld gekostet, das ist maßgeschneidert für mich. Nein, damals im Altertum war das, wenn jemand zur Hochzeit eingeladen war und die Leute waren arm, da haben sie Kleider bekommen für die Hochzeit, damit sie nicht als Lumpen da sitzen oder in ihren Kleidern sitzen und jeder unterschiedlich ist. Sie haben ein hochzeitliches Kleid gehabt. Und wie bist du reingekommen? Wahrscheinlich ist er durch die Hintertür reingekommen. Ja, und jetzt ist er drin. Und was sagt der Herr? Ja, wenn du das nicht willst, wenn du mein hochzeitliches Kleid nicht willst, dann bindet ihm die Hände und die Füße und wirf ihn zum Fenster hinaus. Wie bist du reingekommen? Ja, so viele haben sich reingeschlichen in die Gemeinde Jesu, in das Reich Gottes. Die sind gar nicht richtig. Ja, hineingeboren worden, im Reich Gottes wird man hineingeboren. Judas und Jakobus und Jesus und die anderen Geschwister Jesu. Viele sind unheilig geblieben, diese Unheilige, ja, die sind geblieben, da hat sich nicht viel geändert, sind scheinheilig. Mein Maßanzug, oh, der sitzt so wunderbar, das hat mir sehr viel Geld gekostet. Im Gegensatz zu den Heiligen, so viele sind scheinheilig. Und Judas sagt hier, dass sie sich heimlich eingeschlichen haben, und zwar durch Liebesmale, in aller Liebe. Liebesmale sind was Schönes, verstehst du, so Gemeindefete, Gemeindefeier und all diese Dinge. Aber diese Leute kamen nur wegen dem Essen, die waren nur wegen dem Essen in der Gemeinde und so weiter, weil es ja Suppenküche gab. Damals gab es diese Versorgung nicht. Und die ersten Christen, wir wissen ja, was da alles passiert ist. Sie hatten alles verkauft, sie hatten alles gemeinsam, sie hatten Gütergemeinschaft und die Gemeinde hatte Liebesmale. Und natürlich, wo was zu essen gibt, da kommen auch die Leute, die essen wollen. Verstehst du, auch die nichts haben? Ja, wir gehören auch dazu. Wir sind auch Kinder Gottes. Und auch uns liebt der Heiland, verstehst du? Aber die haben keine Wiedergeburt erlebt. Die haben keine Veränderung erlebt. Ihr seid reingeschlichen. Wie bist du da reingeschlichen? Ja, da kommen sie rein. Freund, wie bist du da reingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Oder wir wissen ja auch die andere Geschichte von Jesus mit den Jungfrauen, die einen haben kein Öl in ihrer Lampe gehabt, die wurden auch nicht reingelassen. Die haben gesagt, das reicht alles uns, was wir haben. Bei so vielen Christen, die sind auf dem Holzweg und gerade diese Corona-Zeit sollte uns dienen zum Öl einkaufen. Wir sollen die günstige Zeit nützen, die stille Zeit nützen, das ist die Stille vor dem Sturm, kauft Öl. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, die bei Gott zählen. Oh ja, wir genießen das Leben. Das Leben ist nicht nur zum Genießen da, wir sollen aus dem Leben was machen. Und sie sind sozusagen durch die Hintertür reingekommen. Und die Erkennungsmerkmale dieser Reinschleicher ist, ja, sie sind sehr schnell entdeckt, entlarvt. Also sie tun so, als ob, aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht so. Ihr Herz ist nicht dabei. Sie kommen mit den Lippen, sie reden geschwollen, sie reden womöglich auch in Sprachen. Ja, das kann man alles machen. Aber ihr Herz ist nicht dabei. Und wir müssen das Herz erforschen. Und es ist nicht immer gleich, dass du sofort die Leute erkennst. Wie seid ihr reingekommen? Es sind einige Wesensmerkmale, die ich erwähnen möchte, die auch im Jakobus hier drin stehen. Und zwar Charakterzüge. Wie ist dein Charakter? Hat sich das verändert? Und erst nach und nach siehst du und hörst du, dass da was nicht stimmt. Und ich denke nur, in der Bibel haben wir in Samaria Simon den Zauberer. Das Judas kommt aus dieser Gemeinde. Er hat das alles miterlebt, als er dann diesen Brief hier schreibt. Simon der Zauberer, ja, der hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Groß ist der Herr, groß ist der Herr. Der hat große Sprüche gemacht, Zeichen und Wunder gewirkt. Und hat das Volk verzaubert, bis der Petrus kam. Und Petrus hat auch nichts Übles getan. Petrus hat nur den Heiligen Geist ausgeteilt. Dann sagt Simon zum Petrus, Petrus, ich gebe dir Geld, wenn du mir auch die Gabe gibst, dass ich den Heiligen Geist spenden oder verteilen kann. Weißt du, den Heiligen Geist kann man nicht kaufen, den Heiligen Geist kann man auch nicht verdienen. Der Heilige Geist wird von Jesus gegeben. Er ist würdig oder sie ist würdig. Vater, gib ihm den Heiligen Geist. Diese Person braucht den Heiligen Geist. Und wir können auch die Gaben des Heiligen Geistes nicht lernen, auch wenn es heutzutage Seminare angeboten werden. Wie lerne ich Kranke heilen? Wie lerne ich in Sprachen zu reden? Wie lerne ich das? Wie lerne ich das? Wie lerne ich zu weissagen? Worte Erkenntnis zu bekommen? Alles Quatsch und Unsinn. Weißt du, es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, wie der Geist gab, auszusprechen. Und das kannst du nicht kaufen. Das kannst du auch nicht bezahlen, das kannst du auch nicht lernen, auch nicht von mir. Das musst du selbst durch die Hilfe und Gnade des Heiligen Geistes empfangen. Dein Charakter. Eigentlich, den Charakter des Menschen kann kaum einer verändern oder niemand. Ja, man kann ihn dressieren, so wie man ein Tier dressiert. Aber der Charakter kann nur der Heilige Geist verändern. Und dann sagt Petrus zum Simon, du Schalk! Verzieh dich! Verstehst du, du sollst verdammt werden mit deinem Geld? Du kannst nichts kaufen. Und du siehst hier, beim Judas handelt sich ganz stark über die Gottlosigkeit. Weißt du, da fehlt dieses Organische, dieses gesunde Wachsen, das gesunde Reifen. Charakter muss reifen unter der Leitung und Salbung des Heiligen Geistes. Da ist keine innere Verbindung. Man redet viel von Gott, man redet geschwollen, man redet dynamisch. Du kannst nur Rhetorik studieren. Und wenn du Rhetorik studierst, dann weißt du schon, wie man spricht. Und wenn man eine Rede aufbaut und so weiter, ja, der spricht wie der liebe Gott. Ja, so viele reden wir manchmal wie der liebe Gott. Aber der liebe Gott ist gar nicht dabei. Gottlosigkeit. Los von Gott. Keine Verbindung. Ja, alles dunkel. Man ist im Loch. Und ja, es ist falsche Gottesfurcht. Weißt du, so viele Leute leben in einer falschen Gottesfurcht. Und das spricht der Judas hier auch an. Sie werden die Gottlosen werden nie die Existenz Gottes leugnen. Vergiss es. Ein Gott, selbst ein Atheist kann die Existenz Gottes nicht leugnen. Der weiß, dass es einen Gott gibt. Und ich kämpfe gegen Gott und ich arbeite gegen Gott. Es muss einen Gott geben, denn von nichts kommt nichts. Aber das Problem ist, diese Gottlosen haben keine Beziehung zu Gott. Für sie gab es mal einen Gott. Sie waren ja mal fromm vielleicht. Und du kannst nur gottlos werden, wenn du zuerst mal fromm warst. Dann kannst du abfallen, aber vorher, ja, ist Quatsch, ich bin Atheist, sowas gibt's nicht. Zuerst musst du Christ gewesen sein, um ein Atheist zu werden. Du musst erstmal Gott kennen und die Sünde wieder in den Heiligen Geist kannst du nur begehen, wenn du den Heiligen Geist hast. Alles andere ist nur Blödsinn. Wenn du ja, ein bisschen dem Heiligen Geist nicht gehorchst oder wenn der Heilige Geist dich führt und leitet und so weiter, sagt, nee, das ist mir so viel, Heiland, du gehst zu schnell hier. Gott hat in diesem Leben der Leute nichts mehr zu sagen. Und das sind die Gottlosen, die wahren Gottlosen. Die, Gott hat bei denen nichts zu melden. Sie sitzen in der Gemeinde, sie singen im Chor, die singen, ja, Loblieder, was weiß ich, was sie alles machen. Aber Gott hat in ihrem Leben nichts mehr zu sagen. Und sie meiden, sobald es heiß wird, sobald der liebe Gott irgendwo seinen Finger in die wunde Stelle legt, oh, lieber Gott, jetzt wird scharf. Die Gottlosen, sie leben weiter, ihr altes, ausschweifendes Leben. Hier schreibt der Judas von schamlos, lüstern und so weiter, unverschämt sind sie, unverfroren, zügellos, hemmungslos. Sie lassen sich treiben, sie haben keine Selbstkontrolle, sie haben keine Zügel, sie sind zügellos. Sie wollten keine Zügel anerkennen. Aber wir werden vom Heiligen Geist gezüchtet. In der Bibel heißt es, wir werden gezogen und so weiter. Und wir sollen dem Heiligen Geist gehorchen. diesem mächtigen Gott. So viele Menschen sind hemmungslos. Oh, mir ist alles erlaubt. Ja, dir ist alles erlaubt. Aber nicht alles frommt dich, nicht alles bessert dich, nicht alles fördert dich, nicht alles bringt dich in den Himmel. Erlaubt ist dir alles. Und Gott wird dir alles erlauben. Aber wie weit kommst du? Zum amerikanischen Evangelisten Moody kam mal eine Frau und sagt, ach, ihr Fromme, ihr Christen, ihr seid arme Menschen, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft dies nicht, ihr dürft nicht rauchen, ihr dürft, ach, was die Frau als der Moody erzählt hat, dann sagt, Frau, wer sagt das Ihnen? Hier, lies mal, mir ist alles erlaubt, aber ich muss nicht alles tun, was mir erlaubt ist. Ich muss nicht alles ausleben. Ich weiß, ein Organist, ein Klavierspieler, der setzt sich ans Klavier und holt aus dem Klavier alles heraus. Er hat auch die Freiheit, Axt zu nehmen und das Klavier zusammenzuklopfen. Aber etwas rauszuholen aus dem Instrument, und das ist, mir ist alles erlaubt, einfach laufen lassen, einfach spielen lassen, ja, meine Emotionen spielen lassen, so dass der Heilige Geist sich freuen kann. Das ist, mir ist alles erlaubt. Die meisten verstehen nicht. Die lesen ja in der Bibel und die denken, statt Bahnhof Bratkartoffeln. Ja, und so weit sind sie. So, die meisten haben keine Zügel, sie lassen sich nicht zügeln, leben unverbindlich. Und Geschwister, so ist es so wichtig, dass wenn der Heilige Geist unser Leben übernimmt, und das schreibt Judas, weißt du, Judas war ja Bischof in der Gemeinde, als Bruder Jesu Christi, mit dem Jakobus zusammen, sie dienen in der Gemeinde, und sie konnten ein Lied singen. Bestimmt, sie haben so viel gesehen, so viel Unrecht, so viel Schindluder im Volk Gottes. Sie lassen sich nicht sagen. Sie ließen sich nicht korrigieren. Sie waren sture Böcke. Und sowas haben wir bis heute. Bis heute, diese sturen Böcke sind noch nicht ausgestorben. Diese Leute hatten ein verschwommenes Jesusbild. Ja, der Heiland ist so lieb. Der Heiland liebt alle Menschen. Ja, er liebt. Aber die Leute müssen sich entscheiden. Die Leute ließen sich vor der Sinnflut nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Das haben wir heute 100%. Die Leute ließen sich nichts mehr sagen. Die siebte Trilogie, Vers 5 bis 7 im Judasbrief. Das Volk in der Wüste, die Engel, die gefallen sind und so weiter. Und die Leute von Sodom und Gomorra. Das wird diese Gruppe beschrieben. Das Volk in der Wüste, die haben ständig gemurrt. Ständig gegen Gott rebelliert. Und dann die Engel, die ihre Behausung verlassen haben, die mit dem Teufel mitmarschiert sind. Ein Drittel der Engel ist mit dem Satan mitmarschiert. Und dann die Leute von Sodom und Gomorra, sie ließen sich nicht sagen. Die Engel ließen sich auch nicht sagen. Oh, da sehe ich schon den Satan, den Luzifer, der singt daneben raus. Das, weißt du, er war ein Betungsengel, aber der macht, was er will. Der wollte Gott nicht gehorchen. Und in der Bibel heißt es, dein Wille Gott geschehe. Aber der wollte das nicht tun. Der wollte sein Dickkopf durchsetzen, sich selbst verwirklichen. Und auch das Volk in der Wüste. Ich werde morgen darüber sprechen. Eigentlich, ja, zuerst mal hören sie, ihr könnt nicht rein ins gelobte Land oder nicht, ihr könnt nicht rein, sondern dort gibt's Riesen und feste Städte und so weiter. Und dann sagen, wir wollen nicht dorthin und so weiter. Und dann, als der Herr sagt, nein, ihr könnt nicht rein, dann sagen, und jetzt wollen wir erst recht rein. Und die sind bei Arad da hinten hochmarschiert. Und die wurden da von den Amalekitern, ja, schön zerschlagen und zerstreut und so weiter. Und jeder ging dann seinen Weg, wie Gott gesagt hat. Ihr werdet Hirten sein in der Wüste für 38 Jahre als Beduinen, weil ihr nicht der Stimme des Herrn gehorcht habt. Und das waren die Leute hier, das Volk in der Wüste, die Engel, die Gott nicht gehorchen, oder die Leute in Sodom, die nach einem anderen Fleisch verlangt haben, was es auch immer war. Sie wollten sich an den Engeln vergreifen. Die achte Trilogie oder Dreiklang ist in Vers 8. Sie beflecken ihr Fleisch. Sie verachten die Herrschaften und sie verachten die Herrlichkeit Gottes. Drei Sachen, immer wieder zu dritt. Jeder Vers hat eine Botschaft für sich selbst, eine Predigt für sich selbst. So ein kurzer Brief, da könnte ich stundenlang Also in meiner, ja, ihr könnt den Brief auch studieren auf unserer Homepage-Seite. Da ist die Internet-Bibelschule und da ist der Judasbrief auch, was ich behandle. Das sind jetzt 40 Seiten, habe ich zusammengebracht, was ich dort alles so aus dem Judas rausgeholt habe. Was da, was für eine Botschaft, was für eine Tiefe. Weißt du, es ist nicht, weil es etwas lang ist, dass eine Tiefe drin ist. Manchmal, ja, stille Wasser gründen tief. Und so ist auch beim Judas hier. Fleisch beflecken sie, die Herrschaften verachten sie und so weiter. Und wir müssen die Obrigkeiten beachten. Die Obrigkeiten sind da, von Gott eingesetzt. Und dann lästern sie die Herrlichkeit Gottes. Judas sagt, dass diese Menschen sich vom Heiligen Geist nichts mehr sagen lassen. Und diese Menschen, die sich vom Heiligen Geist nichts mehr sagen lassen, die gibt es in Pfingstgemeinden, charismatischen Gemeinden zuhauf. Ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, aber der Heilige Geist hat ihnen nicht gesagt. Weil sie die Art und Weise, wie der Heilige Geist spricht, nicht kapieren, nicht gelernt haben. Sie sind Träumer, heißt es hier, und sind Phantasten. Oh, der Herr hat gesagt, ich habe eine Vision. Verstehst? Und es bringt nichts, wenn du große Vision hast. Die Vision muss auch realisierbar sein. Die muss von Gott sein. Nicht, wenn sie irgendwo was gelesen haben. Diese Gottlosen sind los von Gott, gelöst von Gott. Und sie verachten ihre Herrschaft. Ich habe eine Vision. Geistliches Leben ist echte Führerschaft, dass du geführt wirst, geleitet wirst. Da muss nicht gleich noch ein Gängel genommen werden und gleich wie ein Ochser mit einem Ring geführt werden durch die Stadt. Nein, du musst vom Heiligen Geist geleitet sein. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wir haben heutzutage in den Kreisen, vor allem freikirchlichen Kreisen, vor allem auch pfingstlichen, charismatischen Kreisen, so viel Anarchisten, so viel Chaoten. Mit denen kann Gott nichts anfangen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber das weiß ich aus 50 Jahren Dienst in der Gemeinde. Die lassen sich nichts mehr sagen. Die 9. Theologie ist Vers 9 bis 10 im Judasbrief hier. Da wird uns Michael, Erzengel Michael, Satan erwähnt und Moses. Und jetzt pass auf, was mir so wichtig ist hier im Judasbrief. Die Gottlosen haben keinen Respekt vor der unsichtbaren Welt. Wir gebieten im Namen Jesus und so weiter. Und was passiert, was bei den Söhnen von Skephas passiert ist? Der Judas kannte solche Geschichten. Da muss man nicht bis nach Ephesus gehen. Das gab es auch in Jerusalem. Ja, und hier sagt der Judas, und der Erzengel Michael traute nicht zu sagen, Satan sei verflucht. Nein, da traute sie nicht zu sagen, der Herr schelte dich. Der Herr schelte dich. Weißt du, ich kenne Leute, die sind dumm und die landen in der Irrenanstalt am Schluss. Ich nehme mit dem Teufel auf. Pass auf. Und die landen in der Psychiatrie. Tut mir leid, aber das ist der Weg vieler, vieler, vieler Frommen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Die haben gedacht, ich kann alles. Nein, du kannst nichts. Ohne ihn kannst du nichts tun. Und im Demütigen schenkt der liebe Gott Gnade. Das sind die Anarchisten. Der Herr schelte dich, Satan. Stell dir vor, nicht mal der Erzengel, der oberste Erzengel nach Jesus, der traute sich nicht zu sagen, Satan sei verflucht, du hast hier nichts zu melden. Aber das machen viele Christen. Wenn ich so anhöre, die charismatischen Kreise und diese ganzen Gebetskreise, was sie da machen, ja, sie weisen Satan in den Schranken, sie denken, sie sind allmächtig, diese Allmachtsgefühle der Charismatiker und der religiösen Menschen, Allmachtsgefühl, ich kann alles, ich kann alles. Du kannst nicht alles, du kannst nicht befehlen, du kannst nicht kommandieren, es sei denn, der Herr gibt dir den Auftrag. In aller Liebe. Und sie lästern die unsichtbare Welt und sie haben keine Vollmacht. Sie denken, sie hätten Vollmacht, weil sie in der Bibel gelesen haben. Und sie haben die Bibel nicht verstanden. Das Schlimme ist dabei, die Leute lesen die Bibel. Eigentlich sollte man den Leuten die Bibel lesen verbieten. Weil sie nicht verstehen. Oder sie lassen sich wirklich belehren, was sagt wirklich die Bibel. Weil die Bibel muss im Zusammenhang gelesen werden. Nicht alles, was Gott zu Mose sagte, gilt für dich und mich. Und nicht alles, was er zu Israel sagte, gilt für uns. Und nicht, was er zu David oder zu anderen Propheten was sagte, das war für die und nicht für uns. Wir müssen die Bibel richtig teilen. Teile die Bibel richtig. Und es ist nicht einfach, so richtig zu teilen. Selbst wenn du so viel auch von der Bibel weißt und so weiter, das ist nicht einfach, die Bibel, ja, ist das, für welche Zeit deutet der Heilige Geist? Für was spricht er? Spricht er für damals, für heute oder erst für die Ewigkeit? Und manches ist für die Ewigkeit bestimmt und nicht für hier. Diese Vollmachtsgefühle. Und Jesus wurde versucht. Jesus wurde versucht. Dreimal wurde versucht an seinen Vollmachtsgefühlen. Er hat Vollmacht gehabt. Er war voller Kraft. Wer redet so wie er, haben die Schriftgelehrten Pharisäer gesagt. Wir haben noch keine Menschen gehört zu. Und dann kommt der Teufel, wenn du wirklich was kannst, Jesus, mach aus diesen Steinen Brot. Und wenn du wirklich kannst, Jesus, dann spring vom Turm runter. Und Jesus, wenn du was kannst, bet mich an und ich will dir alle Reiche dieser Welt geben. Da war der Satan, hat die Vollmachtsgefühle Jesus, seine Autoritätsgefühle appelliert. Und Jesus sagt, nee, danke, ich bleibe unter Gott. Ich bleibe unter Gott und ich lasse mich nicht provozieren. Aber die Christen gebieten, befehlen und kommandieren den Satan, was weiß ich, wem auch noch immer wieder, und sogar dem Herrn. Ich befehle im Namen Jesu. Nein, wir haben kein Recht, wir dürfen bitten. Und alles, was wir in seinem Namen bitten, das wird er tun, wenn wir dazu würdig und fähig und reif sind. Das ganze Verhalten dieser Frommen, von denen der Jakobus es schreibt, und was, das hat er alles erlebt in der Urgemeinde. Da war ja ein Ältester, der war ein Bischof in der Gemeinde, der hat alles erlebt. Und diese Kontraste hier, der Erzengel Michael, er überlässt alles Gott. Diese Verführer wissen über das unsichtbare Leben. Sie wissen über das Übersinnliche. Die wissen, ja, wir wandeln im Geist. Sie wissen, weißt, das Wissen und das Können und Dürfen und Müssen ist noch nicht gegeben. Nicht alles, was wir dürfen und müssen und so weiter, müssen wir es gebrauchen. Der Geist ist den Propheten untertan. Steht in der Bibel. So. Viele gehen nur nach der Vernunft. Und die Bibel, und jetzt kommt der Jakobus wieder und sagt, diese Leute, wenn die nicht aufpassen, die werden schlimmer wie unvernünftige Tiere. Wie so ein Ochs, wie so ein Büffel. Wie so ein Bock. Unvernünftige Tiere. Anstatt zu begreifen, was über ihr Leben steht, Gott, der Allmächtige, auch der Teufel, und jetzt bitte, ich will auch dem Teufel Ehre geben hier. Auch der Teufel ist ein Fürst. Auch der Teufel ist mächtig. Der ist der Fürst auf dieser Erde. Und der Fürst ist noch nicht, auch wenn Jesus ihn besiegt hat, er ist noch nicht von dieser Welt vertrieben. Er hat noch das Sagen. Satan begehrt euer, steht in der Bibel. Und Jesus widersteht ihm nicht. Jesus widerspricht ihm nicht. Jesus reißt seine Jünger nicht weg. Satan begehrt euer. Passt auf, seid stark, seid klug. Satan begehrt euer. Und die Engelwelt ist eine Realität. Das wissen wir. Und viele, die das nicht verstehen, die werden wie unvernünftige Tiere, die rennen und marschieren da, was weiß ich, und machen ihr Leben kaputt. Und weißt du, was unvernünftige Tiere machen? Die gehen nur nach Bedürfnis. Mein Bauch. Verstehst du? Ich möchte das und so weiter. Die gehen nur nach Bedürfnis. Das sind unvernünftige Tiere. Die leben nur für ihre Bedürfnisse. Und das hat der Jakobus festgestellt in der Gemeinde. Deshalb gab es hier diese ganzen Probleme in der Gemeinde. Ja, der hat mehr bekommen, Suppe in den Teller, und der hat, ja was, ja, die kriegen das und die kriegen das, und ihr werdet, die behandelt ihr so und so. Die Apostel blieben in Jerusalem, auch der Judas blieb in Jerusalem und so weiter, auch in der Zeit der Verfolgung, und die haben sich bewährt. Und das sind wie unvernünftige Tiere, die streiten sich, der hat mehr, der ist besser. Neid und Eifersucht ist die Ursünde gewesen und ist bis heute noch diese Sünde geblieben. Je fleischlicher ein Mensch ist, desto mehr wird er zum Tier. Je fleischlicher er ist, das will ich auch haben. Du musst nicht alles haben, was du siehst, was du in der Bibel liest. Versteh mich richtig? Je geistlicher ein Mensch ist, desto mehr wird er im Wesen und der Art Gottes verwandelt, so sein wie Jesus. So sein wie Jesus. In meiner Bibel heißt es, trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem Reich Gottes, und dann wird euch solches alles zufallen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Und die Frage ist, was hat Gott alles für mein Leben vorgesehen? Was ist für mein Leben geplant? Erkenne den Willen Gottes in deinem persönlichen Leben. Find heraus, was denkt Gott über dich und über mich. Die 10. Trilogie, Vers 11. Da werden gleich drei Personen genannt. Kain, Biliam und Korah. Wir wissen ja, die Rotte Korah, die gegen Moses rebelliert hat. Ja, Gott ist auch mit uns. Denkst du, dass Gott nur durch dich spricht, lieber Moses? Und die Rotte Korah, sogar Aaron und die Miriam angestiftet, zu rebellieren gegen Moses. Denkst nur du siehst Gott? Denkst nur du hörst Gott? Denkst nur du verstehst Gott? Ja, diese Rebellion. Und hier Judas verwendet diese bekannten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Und jedes Kind kannte diese Geschichte. Das sind Negativvorbilder. Kain, Biliam und Korah. Und in der Bibel heißt es hier dann weiter, wehe, wer den Weg des Kains geht. Kain war eifersüchtig auf seinen Bruder. Ja, der, sein Opfer wurde angenommen, meins nicht. Das sagt gar nichts. Kain, sein Leben begann mit falscher Anbetung und endete mit der Ermordung seines Bruders Abels, nur aus Eifersucht. Willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir den Schädel ein. Dann ist der Biliam noch hier, wird erwähnt. In 4. Mose 22 kannst du seine Geschichte nachlesen. Er wollte nur haben, Geld verdienen. Der hat nur aufs Geld gesehen. Als er dann Geld gerochen hat, fürs Geld tanzt auch der Teufel, meine Lieben. Und er wollte nur Geld, Geschäft machen. Auch mit seinem Amt, mit seinem Charisma, mit seiner Berufung. Er war ein Berufsprophet. Ja. Er wollte Geschäft machen und im Reich Gottes wird so viel Geschäft gemacht. So viel Schindluder getrieben. Hier in Berlin war ein Prediger aus Amerika mal hier in einer anderen Gemeinde und der hat gesagt, Leute, ich bete für euch, wenn ihr 1000 Euro stiftet und spendet. Also die Leute sollen nur 1000 Euro spenden und wer keine 1000 Euro hat, für den hat er nicht gebetet. Ist ja Verbrechen an Menschlichkeit. Aber sowas ist, so einer war Biliam, der seine Gaben, sein Charisma gebraucht hat, wie der Simon der Zauberer. Nur, ich bete für dich, wenn du mir so und so viel spendest. Weißt du, wir haben umsonst empfangen und wir sollen umsonst weitergeben, mehr nicht. Und wenn wir Gott dienen, Gott wird für unser Werk und für unsere Arbeit sorgen. Das ist meine Erkenntnis und in den letzten 50 Jahren habe ich diese Erfahrung gemacht. Und dann ist die Rotte Korah, 4. Mose 16 hier. Er begehrte, ja, in seiner Selbstsucht, ich will auch ein Priester sein. Weißt du, Gott beruft die Leute. Er setzt Persönlichkeiten ein, die das Licht und Salz dieser Erde sind. Wir suchen das nicht aus. Weißt du, er wollte in ein Amt reinkommen, das ihm gar nicht zustand. Und so vieles steht einem nicht zu. Geschwister, wir müssen von Gott hineingebracht werden. Und Gott nimmt solche, die er sich erwählt hat. Und ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Die Zeit läuft mir davon, aber ich will trotzdem einfach weitergeben. Ja, wir sollen uns vom Herrn leiten lassen. David durfte den Tempel nicht bauen, weil an seinen Händen Blut klebte. Das Blut von Uriah. Gott hat ihm die Schuld vergeben. Auch hier, Gott vergibt uns die Schuld, wenn wir Fehler machen. Aber da klebte Blut an seinen Händen. Wir haben einen Bruder in Heilbronn gehabt. Oder eigentlich kannte ich schon noch von Stuttgart, von Nördlingen. Und ein sehr intelligenter Bruder, der war Lektor, der konnte den ganzen Faust auswendig aufsagen. Also wirklich super intelligent. Und er wollte unbedingt Prediger werden. Und dann hat er gebetet. Und weißt du, was der liebe Gott zu ihm gesagt hat? Und er war im Krieg Scharfschütze. Der hat an einem einzigen Tag 200 Leute erschossen. Einfach so, die sind vorbeigelaufen, zack, 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 abgeknallt. Und Gott hat zu ihm gesagt, Bruder, du kannst alles machen. Du kannst, ja, das Reich Gottes unterstützen und du kannst im Reich Gottes so und so dienen, aber predigen, das ist nicht dein Amt, denn an deinen Händen klebt Blut, so ähnlich wie beim David. Ich habe einen lieben Bruder kennengelernt, einen Heilungsevangelisten, einen großen Heilungsevangelisten hier in Deutschland, der ist schon beim Herrn. Seine Frau war bei mir in Stuttgart in der Gemeinde und hat ja sehr viel mir erzählt. Und dieser Bruder, dieser Evangelist, hat in Norddeutschland eine Affäre gehabt mal. Er hat ein Mädchen gezeugt, verstehst du, und dieses Mädchen lebte hier in Norddeutschland. Und der Heilige Geist hat diesem Evangelisten gesagt, du kannst überall evangelisieren, aber Norddeutschland, du hast dort versagt, ist nicht dein Platz. So, ja, und er hat sich daran gehalten und hat dann in Solingen evangelisiert. Dort war sein Zentrum, sein Gemeindezentrum und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Heilungen, ich habe den Bruder noch erlebt, Heilungen über Heilungen, aber er sagte, das ist nicht mein Platz in Norddeutschland. Da habe ich mich versündigt, da bin ich gefallen, habe ich versagt. Genauso wie der Apostel Paulus. Der wollte so gerne in Judäa, in Jerusalem predigen, aber der Herr hat gesagt, nein, du bist für die Heiden bestimmt und geh zu den Heiden. Und als er dann nach Jerusalem ging, kam er ins Gefängnis. Sein Leben verlief anders, Gott hat trotzdem gut gemacht, du sollst zu den Heiden gehen. Weißt du, auch an den Händen von Saul von Tarsus klebte Blut. Und wir wissen gar nicht, was oft passiert ist. Und wir sollen auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und achten. Was sagt der Geist? Und als er trotzdem ging, dann kam er ins Gefängnis. Immer dann, wenn das gottesdienstliche Leben einer Gemeinde von falscher Anbetung, von falscher Prophetie und von irgendwelchen Ungehorsam und Rebellion geprägt wird, dann zieht sich der Heilige Geist zurück, macht nicht mit. Und wohl uns, wenn wir dann sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich habe hier, so wie dieser Evangelist gesagt hat, und er hat, ich habe mit seiner Frau sehr gut gekannt, ich habe, glaube ich, 4-5 Jahre sie auch betreut. Sie wohnte bei mir in der Römerstraße in Stuttgart und sie hat mir erzählt, weißt du, wir haben vergeben, wir haben die Sache bereinigt, wir haben Gott alles ausgeliefert und Gott hat zu meinem Mann gesagt, dort suchst du nichts. Du gehst den Weg der Demut, Bescheidenheit. Weißt du, und das ist so wie David. Der sammelt Nägel für den Tempel. Und sein Sohn Salomo wird den Tempel bauen. Nur nebenbei. Die 11. Theologie noch ganz schnell. Dieser Dreiklang, Vers 12, Vers 13. Da redet dieser Judas von Land und Meer und Himmel. Das sind nur Stichworte. Ich will ganz schnell nur drüber hinweggehen. Er verwendet hier gleich Illustrationen. Wie sind die Gottlosen? Wie sind die Geistlosen? Wie sind die Dahergelaufenen? Und ich möchte als Pastor hier predigen. Und ich weiß, wovon ich rede. Und er verwendet zwei Beispiele hier vom Meer und vom Land und vom Himmel, von den Wolken. Und er beschreibt die Gottlosen. Sie sind wie wilde Meereswogen. Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Die Gottlosen, sie weiden sich selbst, schreibt er hier weiter. Sie suchen nur, sich selbst zu verwirklichen. Und diese Menschen sind wie Wolken ohne Wasser. Ich sitze manchmal auf dem Balkon und ich schaue den Wolken zu. Riesige Wolken. Da denke ich, Mensch, das wird bald ein Gewitter geben. Von wegen, nichts da. Diese Wolken, da kommt der Wind und bläst sie fort. Da ist von diesen Wolken nichts. Das sind Gottlose, sind wie Wolken, aber ohne Regen, ohne Wasser. Groß aufgeblasen. Und dann redet er hier von Irrsternen, von Wandersternen, von Kometen, die leuchten ganz schnell auf. Pass auf, es gibt so viele Menschen in meinem Dienst in den letzten 50 Jahren, da sind Leute plötzlich aufgetaucht und hast gefragt, wo sind sie geblieben? Puh, sind nicht mehr da. Weißt du, sie haben keine geistige und geistliche Stabilität, keinen Bestandteil hat ihr Leben, verstehst du, sind mal so, mal so. Ich habe eine Frau gehabt hier, ganz am Anfang, als ich nach Berlin kam, die ist bei mir, glaube ich, 4 oder 5 Mal aus der Gemeinde ausgetreten und wieder eingetreten. Weißt du, zuerst hat sie gesagt, der Herr hat mir das gesagt, ich sollte jetzt in der und der Gemeinde sein, die brauchen mich. Und dann war sie dort, und nach einer Weile kam sie wieder zurück. Bruder, mach du das, der Herr hat mir gezeigt, ich sollte wieder zu dir kommen. Weißt du, so, einfach so Wanderchristen, Schmetterlinge. Sie haben sich in der Gemeinde eingeschlichen, sie nehmen am Gemeindeleben teil und so weiter. Nur äußerlich, aber nicht innerlich. Die äußere Teilnahme am gottesdienstlichen Leben einer Gemeinde sagt noch gar nichts über meinen geistlichen Zustand. Bin ich wirklich mit dem Herrn verbunden? Lebe ich in seinem Willen? Wandle ich in seinen Gebote? Oder bin ich nur Schaum? Nur Wellen? Und so, weißt du, wie jetzt auf dem Meer, so, da sind große Schaum, weißt du, die Wellen kommen, aber so viel Schaum auf diesen Wellen, oder denkst du, was weiß ich, wie mächtig die Wellen sind, aber das ist alles nur Schaum. Das Wasser ist dort seicht, dauert das Wasser seicht ist, gibt es große Schaumwellen. Und das ist gefährlich für Boote, für Schiffe, für Fischer und so weiter. Ja, die kentern, die laufen auf Sandbank. Solche Schaumchristen, sie leben von Quatsch und Tratsch, erzählen da alles Mögliche. Bei den Liebesmalen, so beim Kaffee und Kuchen, ach, was sie da erzählen. Hast du das gehört? Hast du das gesehen? Hast du von dem gemerkt und dergleichen? Im Leben eines solchen Christen, ja, ist nichts Dauerhaftes und nichts Beständiges. Krasse Bilder, was der Judas hier schreibt. Unstabile Menschen, Wolken ohne Wasser, die ziehen, ja, über Lande, denkst, das größte Unwetter wird jetzt bald kommen, aber nichts. Alles, was nicht vom Heiligen Geist gezeugt und erfüllt ist, ich sage das, das sind nur leere Worte, nur fromme Sprüche, alles, was nicht vom Heiligen Geist produziert ist, alles, was der Heilige Geist nicht gewirkt hat, mein Vater hat sie nicht gepflanzt, hat der Herr gesagt, mein Vater hat sie nicht gepflanzt, ja, ist unpersönlich, alles, was der Heilige Geist nicht ins Leben gerufen hat, ist oberflächlich, hat keinen Tiefgang. Und Judas spricht von den Endzeitmenschen. Jetzt noch ein Bild. Ja, ich will das fertig machen hier heute Nachmittag. Es sind abgestorbene Bäume, sind fruchtlose Obstbäume, also nicht nur Waldbäume, sondern fruchtlose Bäume. Und nichts ist so schlimmer als, und so schreibt er ja Judas hier, sie sind zweimal erstorben. Nicht nur einmal erstorben, sondern zweimal sind sie erstorben. Das sind tote Bäume, abgestorbene Bäume, die keine Frucht mehr bringen. Und wenn du genau so nachguckst und wenn du ein bisschen Obstbau auskennst, dann weißt du genau, ja, das reicht nicht, wenn man sie abhaut und so weiter. Nein, die müssen mit den Wurzeln ausgegraben werden, diese Bäume. Die stecken sonst noch die anderen Bäume an, denn die sind von Pilzen irgendwie krank gemacht worden. Diese fruchtlose Bäume sind krank an der Wurzel, an dem Innenleben, am geistlichen Leben. Christen ohne geistliche Frucht stecken andere an, machen andere noch krank. Und die 12. Trilogie, dieser Dreiklang, Vers 15, gottlose, murrende und unzufriedene, das ist das Stichwort hier, also die drei Stichworte. Und hier erinnert Judas an Henoch. Henoch war der Sohn Kains. Du musst vorstellen, der Vater war ein Mörder und dieser Henoch war ein Heiliger, der wurde entrückt. Du siehst, man kann ein geheiligtes Leben, gottgefälliges Leben führen, auch wenn der Vater ein Mörder war, ein Verbrecher war. Ja. Und der Herr hat ihn weggenommen, er war ein Heiliger, er haderte nicht mit seinem Schicksal. Mein Vater wurde ein Mörder, ein Verbrecher, nein, er begehrt auch nicht gegen Gott auf. Und das sind diese Stichworte, was hier Judas gibt. Er war kein Murrender oder Unzufriedener. Warum bin ich in diese Familie hineingeboren? Er lebt in einer gottlosen Welt, wenn ich diese Geschichte lese. Und die Menschen vermählten sich mit den Dämonen, mit Engeln, gefallenen Engeln. Und es wurden Riesen geboren ihnen, die nach ihren Lüsten lebten. Vers 16, diese Endzeitmenschen, sie reden stolz. Man hat damals die Menschen bewundert, Menschen verherrlicht, ja, fromme Superstars. Guck mal, Bruder sowieso kommt, Bruder, Schwester sowieso. Ja, alles wirklich, war nur Schein, nur überspielt, nur Theater. Und sie leben nach Lust und Laune, schreibt der Judas hier, halten großspurige Reden. Menschen kriechen ihnen nach. Oh, kannst du für mich beten? Kannst du mir da helfen? Kannst du mir beistehen? Oder dann suchen sie Machtpositionen, verkauf mir auch den Heiligen Geist, damit ich den Heiligen Geist spenden kann. Das Gericht hat begonnen. Wisst ihr, als ich gebetet habe für diese Tage, für diese ganze Corona-Geschichte, das Gericht Gottes hat bereits begonnen und es fängt am Hause Gottes an. So steht es in der Bibel. Und die meisten Leute verstehen es nicht. Die verpassen die Gnade. Und deshalb sollen wir hier als wahre Gläubige, Vers 20 bis 25, diesen Schlussakkord hören, was der Judas hier schreibt. Diesen Schlussakkord. Ihr aber, meine Lieben, baut euer Glauben oder euer Leben auf den allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist, was der Herr will, was die Bibel will. Wartet auf das ewige Leben, nicht nur auf dieses zeitliche, vergängliche Leben. Und erbarmt euch derer. Jetzt, bitte, du hast noch eine Aufgabe. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Reißt andere raus aus dem Feuer und rettet sie. Habt Mitleid mit diesen Menschen, die im Glauben schwach sind. Oder hier, andere, erbarmt euch in Furcht und so weiter. Wer einen Menschen rettet, der rettet deine Seele, eine Ewigkeit. Dem aber, der euch vor dem Strauchen behüten kann und euch untadelig hinstellen kann, vor dessen Angesicht und seiner Herrlichkeit und so weiter, dem alleinigen Gott, diesen endlosen Gott, dem sei Ehre, Macht und Gewalt und ja für alle Zeit gegeben, jetzt und in alle Ewigkeit. Auch wenn es so viel Falsches in dieser Welt gibt, wir sollen echt sein. Mich interessiert die Welt nicht. Die kann mir vor die Hunde gehen von mir aus. Ich kann die Welt nicht retten, aber so viel es an mir liegt. Ich sollte mein Bestes geben und mein Bestes tun und kein scheinheiliges Leben führen, sondern ein heiliges Leben, Gott wohlgefälliges Leben. Und wir sollen nicht nach großen geistlichen Dingen trachten, sondern bleibende Erfahrungen sammeln. Ich möchte auch Tote auferwecken. Das ist kein Kunststück, Tote auferwecken. Du musst nur einmal kalten Wasser mal auf dem Kopf jemand schütten und er wird schon aufwachen. Verstehst du? Mach doch kein großes Theater. Weißt du, manche denken, das ist was Gewaltiges. Nein, wir müssen aufwachen. Wir müssen stehen. Und wir müssen das Ziel erreichen. Und Judas ermuntert die Gläubigen zu zwei Dingen, oder zu drei Dingen hier, weil er immer für mit Dreiklang ist. Erbaut euch, betet und erwartet. Erbaut euch, betet und erwartet. Ich muss selber mich erbauen. Mich wird niemand erbauen. Ich muss selbst mich erbauen. Mir selber predigen. Mich selbst unter Kontrolle und in Zucht nehmen. Und ich soll meinem Leben ein tragfähiges Fundament geben, eine solide Grundlage. Unser Leben ist ein Bauplatz und kein Schauplatz. Unser Leben ist ein Bauplatz und kein Schauplatz. Schau, wie wunderbar das alles ist. Nein, hier wird gebaut, gehämmert, gesägt und was weiß ich. Wir sind hier nicht zur Beschaulichkeit und Spielerei, dass wir Gemeinde spielen. Ich habe aufgehört, Gemeinde zu spielen. Mich interessiert Gemeinde nicht mehr als solches. Dieser Verein, diese Organisation, dieser Klimperlesverein oder wie sie immer diese Vereine sein mögen. Ja, Betverein, Singverein. Nein, mir geht es um Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist inwendig in mir und in dir und in uns. Und hier, wir sind nicht hier zum Ausruhen entspannt, dass wir einfach nur bequemes Leben führen. Nein, wir sind an harte Arbeit gestellt, an der Front gestellt, wir sind gefordert. Ja, wir sind für den Thron bestimmt. Und da muss alles her, alles her. Betet im Heiligen Geist. Weißt du, was das ist? Nicht in Zungen beten. Mag sein, vielleicht auch. Aber betet, wie der Heilige Geist will, dass wir beten sollen. Und der Heilige Geist zeigt uns, nicht nur für die Schwiegermutter beten oder dass die Kuh richtig kalbt oder was weiß ich, für was man so betet. Nein, betet für die Dinge, wo der Heilige Geist uns den Finger zeigt, auf unsere Schwachpunkte. Bete für deine Schwachpunkte. Und nur du kennst die Schwachpunkte. Und wenn der Heilige Geist es dir offenbart, bete für die Unzulänglichkeiten in deinem Leben. Bete gegen die Lauheit und Trägheit in deinem Leben, gegen die Unbeständigkeit. Bete um geistliche Stabilität. Herr, ich brauche ein Fundament für meine Füße, für mein Leben. Der Heilige Geist will uns helfen, dass wir das Richtige erbitten. Nicht nur einfach fromme Sprüche klopfen. Das, was in unserem Leben gerade nötig ist. Herr, da ist noch so viel Lieblosigkeit, noch so viel Ungerechtigkeit, da ist noch so viel Rebellion, da ist noch so viel Gemurre und was weiß ich in meinem Leben. Wir sollen für unsere Charakterschwächen beten, gegen unseren Egoismus. Herr, du siehst, mein innerer Schweinehund, wie der ja, dir widersteht, sich weigert, nicht will. Bete ja um deine Unmachtlosigkeit. Herr, du siehst, ich will, aber ich kann's nicht. Das ist Beten im Heiligen Geist, wie den Heiligen befohlen ist. Und Judas erwähnt in seinem Brief immer wieder, dass das Gericht Gottes kommen wird, dass das Gericht Gottes vor der Tür steht. Und er spricht für die Endzeitmenschen. Corona ist schon das Gericht Gottes. Die meisten haben es nicht kapiert. Die ganze Welt ist erfasst. Ob es glaubt oder nicht glaubt, ob es will oder nicht will, die ganze Welt ist erfasst. Und sagen wir, das ist kein Gericht Gottes. Dann weiß ich nicht, was ein Gericht Gottes ist. Es geht um deine und meine Erlösung. Wir sollen unser Haupt erheben und den Herrn erwarten und würdig werden von dem Herrn, damit wir geistlich funktionieren. Judas schließt seinen Brief mit einem Lobpreis. Er preist seine Größe, seine unbeschreibliche Macht, seine Majestät und so weiter. Gott ist der Tätige. Gott ist der Akteur. Gott ist der, der das alles macht. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Nicht ich. Ich bin nur ja eine Figur, die Gott gebraucht. Der unendliche Gott ist mein Thema. Gott steht über Raum und Zeit, über alle Gefahren und Krisen dieser Zeit. Und er gibt uns Mut und Gelassenheit, in die Zukunft zu schauen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir dort ankommen. Fasse den unfassbaren Gott, der sich gerade in dieser Corona-Zeit sich verwirklicht. Da wird ein Siegel nach dem anderen geöffnet. Das wird ganz schnell gehen. Pass auf, was da passiert. Freu dich nicht zu früh. In dieser Zeit verschafft Gott sich selbst Gehör. Da kannst du beten, was du willst, da kannst du machen, was du willst. Gott selbst verschafft sich Gehör. Da stehen die Leute machtlos. Da können sie Trompfen und Trumpfen und was weiß ich, da passiert nichts. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Und die Uhr tickt schon. Es wird immer später. Lieber Heiland, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns geleitest und dass du an uns arbeitest. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Lieber Gott, wir sind ohne Zweifel in der Endzeit. Du bist in dieser Zeit hier auf den Plan getreten, ob die Menschen das glauben wollen oder nicht. Du schreibst mit deiner Hand die Weltgeschichte. Hilf uns, dass wir begreifen, dass wir in der letzten Zeit sind und dass wir die Zeit auskaufen. Heute noch bist du uns noch gnädig und barmherzig. Die Türe zur Arche ist heute noch offen, weit offen. Hilfe, dass wir eintreten und noch einen Platz in der Arche ergattern. Zeig den Menschen noch die Dringlichkeit, die Brisanz, die Notwendigkeit für ihre Rettung etwas zu tun. Ich danke dir, Vater, dass du an meinem Herzen arbeitest und ich bitte dich, benutze diese Worte, meine schwachen Worte, dass vielen Menschen geholfen werde und sie alle noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Durch die Liebe und Gnade Gottes. Amen.